SWR 2 Tandem
mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Ich weiß nicht, ob man Hochbegabung beim Kochen irgendwie wissenschaftlich messen kann, aber mein heutiger Gast hat zumindest nach den Kriterien des Guide Michelin ein ganz herausragendes Talent. Erik Metzger ist der jüngste Mensch, der sich in Deutschland jemals einen Stern erkocht hat, und ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist. Ganz herzlich willkommen, Herr Metzger.
Guten Tag, Frau Kögel. Vielen Dank für die Einladung.
Das Restaurant, in dem Sie 2017 erstmals den Stern erkocht haben, ist die Krone im kleinen Städtchen Waldenbuch im Landkreis Böblingen. 23 waren Sie damals und voller Tatendrang. Jetzt sind Sie 27, Mitinhaber, und Ihr Traditionsgasthof hat lockdownbedingt die Gasträume zu. Wie deprimierend ist das für Sie?
Sehr deprimierend. Man muss halt dazu sagen, das Abholgeschäft ist, was wir jetzt momentan anbieten, ist halt in keiner Weise das, was man sonst unter normalen Umständen machen würde mit Gäste bekochen, dass man da einfach auch ein gutes Feedback, klar kriegt man das Feedback auch über das Abholgeschäft, aber es ist ein ganz anderer Umgang mit den Gästen und ja, ein ganz anderer Alltag für uns Köche.
Es gibt durchaus Leute, die sich ins Zeug legen, um ihr Essen zu kriegen. Ich habe auf ihrer Homepage gesehen, beziehungsweise auf ihrem Facebook-Auftritt, dass da auch mal ein Wohnmobil vor der Tür gehalten hat.
Ja, genau. Also wir hatten auch schon ein Wohnmobil da, ich glaube sogar schon zweimal, wo wir dann das Essen auch rausgeliefert haben. Aber ja, nette Idee. Aber die meisten machen es natürlich über das Abholgeschäft dann.
Auf Ihrer Mitnahmespeisekarte im Internet, da gibt es wirklich ein üppiges Angebot. Ich lese mal vor, verkürzt natürlich: Yellowfin-Thunfisch mit Quinoa-Salat, Zitronengras-Kokossüppchen, rosa Rinderrücken, konfierte Wachtelkeulen, getrüffelte Käsespätzle. Schnüren Sie da Pakete zum Fertigkochen oder ist das alles fix und fertig in Warmhalteschalen?
Das ist alles fix und fertig, wo man quasi daheim direkt aufmachen kann und genießen kann.
Sie haben die Krone übernommen von Ihrem Vorgänger, ne?
Genau, ja. Der Patrick Chibois.
Und der hat Ihnen auch noch sozusagen einiges dazu beigebracht, was es für einen Stern braucht.
Auf jeden Fall. Also ich habe von Grund aus schon von meinem Vater, ich komme ja aus einer Gastronomiefamilie, einiges mitbekommen. Dann durch meine Ausbildung auch in dem Gourmethaus der Familie Hess. Und dann auch noch neben Patrick Chibois auch viel von Landhaus Fickel, wo ich halt vorher gearbeitet hatte.
Was war das für ein Gefühl in dem Moment, als Sie erfahren haben, ich habe tatsächlich den Stern erkocht?
Unbeschreiblich. Also ich bin aus allen Wolken gefallen, das hat das ganze Team auch gemerkt und auch meine Frau daheim auch. Also das war unbeschreiblich.
Ist es dann vor allem diese Euphorie, die Sie jetzt gerade beschreiben, oder kommt dann auch direkt dieser Druck hinterher, den muss ich aber halten, den Stern?
Nee, also erstmal war nur die Freude da. Also überhaupt sowas mal zu schaffen, hätte ich nie gedacht, dass es mal so weit kommt, bin ich ganz ehrlich. Dass es dann so früh kommt.
Mit 23?
Ja, da fällt man, wie gesagt, erstmal aus allen Wolken. Und da spürt man noch gar nicht den Druck. Der kommt dann nach und nach, wenn dann man weiß, okay, jetzt muss man sich wieder reinhängen.
Nehmen Sie uns mal mit in Ihren Alltag, in den Arbeitstag eines Sternekochs. Wann legen Sie morgens los?
Also um 9 Uhr fangen wir mal an.
Wir, das ist wer alles?
Also ich mit meinem Küchenteam, wir sind zu viert in der Küche, plus eine Spülfrau. Und dann haben wir im Service natürlich noch meinen Geschäftspartner, Matthias Gugeler, der dann auch eine Festangestellte hat, und ich glaube 3-4 Aushelfen haben wir noch.
Und wie viele sind im Moment jetzt noch da, das ganze Team?
Das ganze Team ist da, aber nicht im Betrieb. Also wir sind alle auf Kurzarbeit momentan. Service komplett. Und in der Küche, ja, wie gesagt, Kurzarbeit. Einmal sind wir nur zu zweit da oder dann, wenn mal viel ist, sind wir auch zu viert da. Oder ich bin allein in der Küche, mal am Mittwoch oder so. Mhm. Je nachdem, was los ist, genau.
Können Sie sagen, wie viel Einbußen Sie täglich haben wegen des Corona-Lockdowns jetzt gerade?
Also täglich kann ich es nicht sagen, aber ich kann so viel sagen, dass ohne die staatlichen Hilfen da kein Land in Sicht wäre, wenn sie dann mal da sind.
Also es ist schwierig, die rechtzeitig zu kriegen, auch
ja,
für Sie?
Also wir haben jetzt, glaube ich, November und Dezember eine Abschlagszahlung bekommen und sonst, ja, warten wir.
Gucken wir uns trotzdem Ihre Arbeit in Ihrer Küche nochmal an. Wenn Sie jetzt wieder den Normalbetrieb haben oder so, wie Sie in der ganzen Zeit vor Corona gekocht haben, was ist Ihre Rolle da als der Küchenchef? Was machen Sie da?
Also natürlich hier neue Gerichte mir überlegen, wo ich aber natürlich das ganze Team auch mitnehme. Also da darf jeder sich einbringen. Da überlegen wir, dann bestellen wir 2, 3 Sachen, dann wird das einmal vorgekocht, dann überlegen wir, ob das so passt, dann probieren wir alle. Und dann kann es sein, dass entweder komplett über den Haufen geworfen wird und wir was ganz anderes machen oder wir sagen, okay, das ist es. Und so kommen dann die Gerichte auf die Karte.
Machen Sie das dann an den freien Tagen? Also ich glaube Montag, Dienstag ist bei Ihnen oder ist das Ihr richtig freier Tag?
Nee, frei heißt frei. Finde okay. Ich auch ganz wichtig, dass da jeder sich frei nimmt. Klar, ich als Küchenchef kann gut sein, dass ich dann mal abends statt vor dem Fernseher irgendwie am Tisch sitze und mir was Neues überlege, was man machen kann oder irgendwelche geschäftlichen Auswertungen machen muss oder sowas. Mhm. Aber ich finde, es ist schon wichtig auch für alle Mitarbeiter, dass am Frei auch frei ist.
Gehen wir nochmal zurück in Ihre Profiküche. Es gibt ja den Begriff Mise en place, also den voreingerichteten Arbeitsplatz. Da ist, glaube ich, alles, was gebraucht wird, griffbereit. Alle Zutaten, aber auch ein paar Utensilien. Können Sie uns Ihren Platz da mal beschreiben, was da alles parat liegt?
Also Mise en place ist natürlich alles in der Gastronomie, weil sonst hast du keinen flüssigen Ablauf in der ganzen, im ganzen Service dann. Also na, die Fleisch zum Beispiel ist dann schon vorportioniert, vielleicht abvakuumiert, wo dann ins Wasserbad nur noch reingelegt werden muss. Und klar, Pfannentöpfe und ganze Utensilien, die dann gleich bereitstehen, um direkt loszulegen, wenn Bon reinkommt.
Ja. Also Sie stehen da und kochen jeden Tag auch noch mit oder überwachen
Fall,
Sie
ja.
und geben Kommandos?
Nee. Also ich bin vollkommen mit drin, ja.
Küchen sind ja sagenumwobene Orte, wo jeder Koch, jede Köchin sich so eine Art Biotop schafft, um optimale Leistung zu bringen. Wie ist bei Ihnen in der Küche die Atmosphäre? Ist es ruhig und minimalistisch oder wird es auch mal laut und temperamentvoll?
Sehr, sehr ruhig.
Ja?
Also ich kenne das von vielen Kollegen aus meiner Ausbildung auch, dass ein härterer Ton auch mal gang und gäbe war, aber vielleicht gerade aus dem Sinne ist es bei uns überhaupt nicht so. Also wenn ich mal laut werde oder wenn mal jemand anders laut wird, dann ist es vielleicht einmal im Jahr. Ein sehr guter Umgang und halt sehr kollegial auch einfach.
Jetzt habe ich am Anfang kurz von dem Druck gesprochen, der, oder Sie haben es auch gesagt, der dann doch irgendwann entsteht aus dem Gedanken heraus, man will seinen Stern erhalten. Woraus genau besteht dieser Druck? Hat man Angst vor Fehlern oder Angst vor dem Tag, wann der nächste Tester kommt?
Also vor Fehler eigentlich gar nicht. Und ich muss auch sagen, also ich koche nicht für den Tester, ich koche für meine Gäste. Und da will man jeden Tag was, ja, die beste Leistung bringen und das auch von Tag zu Tag vielleicht auch ein bisschen steigern. Und auch die Freude daran haben, neue Gerichte sich zu überlegen. Ich könnte jetzt nie, ich sag mal, ein Jahr lang die gleiche Karte kochen.
Erik Metzger ist mein Gast. Seit er 23 ist, kocht er auf Sterneniveau. Sie sind mehr oder weniger in der Küche aufgewachsen, Herr Metzger, im Gasthof Ihrer Eltern, dem Gasthaus zur Sonne auf dem Dielsberg nahe Heidelberg. In der Küche zu sein, das war, nehme ich an, dann Alltag. Aber haben Sie da sich auch schon immer gern aufgehalten oder kam das erst mit der Zeit?
Das kam nach und nach. Also ich wurde ja schon früh von meinem Vater eingebunden, damit ich auch ein bisschen lerne, mit dem Geld umzugehen. Also ich habe dann immer eine kleine Spese bekommen von 10 Euro oder 20 Euro.
Und was haben Sie geholfen? Wie hat er Sie eingebunden?
Also in ganz frühen Jahren habe ich erstmal angefangen, hinten ein bisschen zu spülen oder ein paar Kartoffeln zu schälen und so weiter. Also früh schon mit 7 Jahren, genau. Und umso älter ich dann halt wurde, das ein oder andere Wochenende dann mal an Ostern oder so, dass man mal mitgeholfen hat über einen Service, dann auch vorne dann ein bisschen anrichten und Teller hochtun und so, genau.
Und dann haben Sie wahrscheinlich auch irgendwann mal was kochen dürfen. Was haben Sie denn als Kind am liebsten gekocht?
Also was ich gern gemacht habe bei meinem Vater waren Schupfnudeln oder Knödel oder sowas. Das habe ich ganz gern gemacht, ja. Aber jetzt so ein Leibgericht, was ich jetzt für mich als erstes gekocht hatte, wüsste ich jetzt gar nicht.
Aber solche Grundtechniken, sage ich jetzt auch mal, Schupfnudeln, da muss man ja, was weiß ich, die Kartoffeln durchdrücken und dann, das ist ja sogar Kraft, braucht man da, ne?
Ja, Kraft und ja mit Mehl und so weiter, Eiern und
Ja, das zu wissen, dass, wann die Konsistenz stimmt, wenn man das so wie ich sich aus dem Kochbuch anlernt, ist das gar nicht so einfach.
Ja, ich bin auch, wenn ich ehrlich bin, nicht so der Kochbuchkoch oder Rezeptekoch. Vieles ist einfach, wie man die Masse hat man vor sich und man sieht, okay, die passt oder die passt nicht.
Stimmt die Konsistenz.
Genau. Mhm.
Wann war denn für Sie klar, das will ich als Beruf machen und zwar so richtig gut auf Olympianiveau?
Auf Olympianiveau? Ich habe in der Schule immer mehr gemerkt, dass mich die Sachen einfach nicht so interessieren, was einem beigebracht wird. Und habe dann schon mit 13 gemerkt, okay, ich war auf dem Gymnasium, ich werde wahrscheinlich nicht das Abi machen. Und ja, habe dann auch bei diesem BOGI, ist das glaube ich ein berufsorientiertes Praktikum, habe ich dann das Praktikum genau in meinem Ausbildungsbetrieb auch gemacht, in dem ich dann die Ausbildung gemacht habe mit 16.
Das war, glaube ich, das dann in der 8. Klasse, dieses BOGI. Also da hatten Sie schon ein Auge irgendwo hingeworfen, wo Sie gerne meine Ausbildung machen wollen?
Ja, also war 8. oder 9. Klasse, ich weiß jetzt auch
nicht. Wo war das dann? Welcher Betrieb?
Im Goldenen Flug in Eiterbach.
Wo Sie dann auch später waren, ne?
Genau, da habe ich dann die Ausbildung gemacht, bei der Familie Hess.
Und können Sie sagen, wer war auf Ihrem Kochweg bisher Ihr wichtigster Lehrmeister?
Der wichtigste wahrscheinlich mein Vater. Also die ganzen Grundtechniken und das Ganze, auch die Belastbarkeit wahrscheinlich, die man einfach von Hause aus mitkriegt, um das alles auch zu schaffen, glaube ich, dass mein Vater dann schon am meisten.
Also da haben Sie gesehen, wie viel Disziplin dazu auch gehört.
Genau, ja. Und sonst vielleicht, ja, von jedem ein bisschen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man von jedem, also von Chibot zum Beispiel, dass man die französischen Sachen sehr gut mitgenommen hat.
Von Ihrem Vorgänger, von dem wir gesprochen haben, in der Krone.
Da hat man viel mitgenommen. Dann hat man vom Landhaus Fickel, vom Herrn Fickel hat man natürlich in die Breite sehr viel mitgenommen, auch was Verwertung angeht, also dass so wenig wie möglich weggeschmissen wird, dass man wirklich aus jedem, was man jetzt vielleicht wegschmeißen würde, kann man doch noch irgendwas rausziehen. Oder auch das Mise en place, wie man sich noch perfekter aufbaut und genau.
Haben Sie sonst noch Vorbilder, die jetzt unser eins möglicherweise auch kennt, so von dem Gourmet-Koch Olymp, also witzig, man sage ich mal, Wohlfahrt, Bocuse oder irgendwelche anderen Franzosen wie Alain Ducasse?
Ja, also beneiden tut man, glaube ich, alle als Koch. Also was die geleistet haben, ist natürlich aller Ehren wert. Aber so, dass ich jetzt eine Person hätte, wo ich sage, der ist das Nonplusultra, habe ich jetzt nicht, weder es auf seine Weise, glaube ich, auch Sterne, Fernsehköche momentan in Deutschland, die halt echt auch einen anstrengenden Job, glaube ich, haben mit Restaurant Plus. Die Fernsehkarriere habe ich auch allen Respekt davor, könnte ich jetzt zum Beispiel nicht.
Wollte gerade sagen, würde Sie das mal reizen?
Ehrlich gesagt nicht, ne.
Sie kochen lieber in Ihrem Rahmen.
Genau.
Wie haben Sie eigentlich zu Ihrem Kochstil gefunden und wie würden Sie den Sie jetzt da kochen, genau bezeichnen?
Also schon klassisch französische Küche, die wir bei uns pflegen, aber ich bringe gerne aus aller Welt mal was rein. Also ob es jetzt irgendwas Asiatisches ist, mein einer Koch ist auch sehr Japan-affin, dass man da asiatische Sachen reinbringt, wo er auch gesagt hat, das und das hat er da gegessen und dann probiert man es aus und sowas. Also aus aller Welt bringe ich immer gern ein paar Sachen rein, aber die französische klassische Küche ist schon das Hauptaugenmerk.
Das hört man so oft, klassische französische Küche. Was ist es denn und was ist es nicht?
Die ganzen Grundtechniken, die eigentlich heutzutage in der europäischen Küche bestehen, sind aus der französischen Küche. Ja, gerade was geschmorte Sachen angeht, ob es jetzt ein Ochsenschwanz ist, ob es geschmorte Kalbsbäckchen oder so, das ist alles aus der französischen Küche auch raus.
Wie wichtig ist es eigentlich, woanders zu essen, um seinen eigenen kulinarischen Horizont zu erweitern?
Sehr wichtig. Ich bin jetzt aber auch gerade durch jetzt meine private Zeit mit Kind und Frau auch nicht so viel, habe nicht so viel Zeit, jetzt da irgendwie wegzugehen, gerade jetzt in Corona-Zeiten ja sowieso nicht, weil nichts offen hat.
Sie haben ein Kind, das ein Jahr alt wird, das haben Sie mir gerade gesagt, genau. Das fordert natürlich auch Aufmerksamkeit. Ja.
Genau.
Kann nicht unbedingt mit ins Restaurant.
Ja, da geht man dann vielleicht doch nicht auf dem Niveau dann essen, sondern vielleicht doch ein bisschen bodenständiger.
Und wenn Sie mal sich irgendwie Input holen wollen, kulinarischen, fahren Sie dann in Urlaub oder zu Kollegen? Wie machen Sie das?
Gerne zu Kollegen, also entweder im Umkreis oder dass man jetzt zum Beispiel jetzt mit der Kleinen, dass man die Kleine dann einfach mal bei der Oma abgibt für 2 Tage und dann fahre ich mit meiner Frau irgendwo hin, auch weiters weg, sei es München oder sonst was, genau.
Kennt man sich unter Kollegen oder gehen Sie da einfach inkognito hin und bestellen mal?
Also viele Kollegen kennen sich untereinander natürlich. Wenn wir jetzt irgendwo sind, wo ich den Kollegen jetzt noch nicht persönlich kenne, dann sage ich auch mal, ob ich mal kurz reinkommen könnte oder sowas.
Und die freuen sich?
Ja, sehr, ja.
Also es ist ein kollegiales Miteinander.
Genau, ja.
Sterneküche gibt es in der Krone in Waldenbuch. Den Stern erkocht hat dort als jüngster Sternekoch Deutschlands mein heutiger Gast und Küchenchef Erik Metzger. Sterneküche gibt es zurzeit auch in der Krone nur to go. Was, Herr Metzger, ist denn das Wichtigste für Sie bei einem Mitnahmeessen, damit man selbst dem irgendwie noch anmerkt, das ist jetzt höhere Kochkunst?
Alles sollte zumindest ähnlich sein zu dem, was man auch alltäglich im Restaurant kocht. Also ich würde mich jetzt nicht damit zufrieden geben, irgendwie auf die Burgerschiene zu gehen, nur damit, weil Leute das gerne essen oder so. Mhm. Oder da jetzt Schnitzel und Pommes anzubieten, nur weil es gerne gegessen wird oder von vielen gerne gegessen wird. Also sollte schon dem Haus entsprechend sein.
Wie wichtig sind dabei die Zutaten?
Zutaten sind natürlich sehr wichtig, wie auch im à la carte. Also wir benutzen auch die gleichen Zutaten. Wir tun deswegen jetzt nicht anders einkaufen. Man muss es halt nur anders kalkulieren und dadurch ist halt natürlich der Gewinn, den man jetzt mit dem Außerhausgeschäft macht, in keiner Relation zum normalen à la carte Betrieb.
Das heißt, Sie halten dadurch Kontakt zu Ihren Kunden, geben Signal, wir sind noch da und wir können auch noch was und wir wollen euch Freude machen, aber so richtig auszahlen, das ist es nicht, oder?
Ja, also man zieht vielleicht den einen oder anderen Kunden, der sich jetzt gedacht hat, okay, für, sag mal, 100 Euro gehe ich jetzt nicht ins Sternenrestaurant, aber ich würde mir gerne mal einen Hauptgang für 20, 25 Euro abholen, um mal reinzuschnuppern in das Ganze. Ich glaube, da holt man schon ein paar Leute mit ab. Und ansonsten ist es für uns einfach, dass wir ein bisschen aufgeräumt sind, also dass wir auch beschäftigt sind, alle Mitarbeiter, und dass man nicht nur daheim rumsitzt. Das haben wir im ersten Lockdown, haben wir das ausgelassen mit dem Mitnahmeservice, und da hat man schnell gemerkt, wenn man 2 Monate daheim sitzt, dann weiß man irgendwann auch nicht mehr, was man machen soll.
Wo kaufen Sie denn Ihre Sachen ein? Also fahren Sie morgens um 3 nach Paris oder um 9 zum Bauern um die Ecke?
Weder noch. Also wir haben, es gibt Produkte, die natürlich aus der Region sind. Also jetzt gerade, wenn es Pilze angeht, wir haben einen sehr netten Pilzsammler, der uns da gerade aus dem Schönbuch oder aus dem Schwarzwald Pilze sammelt und uns dann vorbeibringt. Der ist quasi direkt hinten dran und dann sagt man, ich bräuchte mal wieder dies und das, und dann zieht er los und ja, ein paar Stunden später bist du dann gut versorgt.
Und dann gibt es natürlich das Gegenteil, die sogenannten Edelviktualien, sagt man da, glaube ich, also Felsen, Rot, Barbe, Finclair, Austern, spezielle Kaviarsorten. Braucht es solche Schlüsselreize auf der Karte für die Gourmetkundschaft oder wie wichtig ist das bei Ihnen?
Also sowohl für die Kundschaft als auch für uns als Köche finde ich das sehr wichtig, dass es die Produkte gibt. Es macht einfach eine ganz, ganz viel Spaß, mit so Produkten zu kochen. Ob es jetzt die Vielfalt, ob die immer so verfügbar sein muss, dass, also gerade Hummer oder so, wenn ich sage, ich will jetzt fünf frische Hummer haben oder so, dann werden die halt verkauft, bis sie aus sind, und dann kann es halt gut sein, dass mal am Sonntag dann einfach nicht mehr da ist.
Mhm. Wir sind insgesamt auch alle umweltbewusster geworden. Nachhaltigkeit, das ist auch vielen Gästen bestimmt ein Anliegen. Überfischte Meere, CO2-Belastung durch Viehhaltung. Welche Rolle spielen solche Entwicklungen oder Erkenntnisse für Sie, wenn Sie Ihre Karte schreiben?
Genau deshalb finde ich, dass es halt nicht immer in reichlicher Menge da sein muss. Und gerade so Sachen wie Rind, also wo früher viel aus Argentinien das Rinderfilet oder der Rinderrücken genommen wird, bin ich mittlerweile seit jetzt 1,5 Jahren bin ich darauf umgestiegen, dass ich Rinderfilet nur noch aus Nordrhein-Westfalen habe, um gerade die langen Wege auch zu vermeiden. Und es ist echt eine super Qualität.
Ich habe gelesen, man sagt so grob, alle 10 Jahre gäbe es eine neue große Kochbewegung. Nouvelle Cuisine kann man da in den 1980er Jahren vielleicht rausgreifen. Ein anderer Meilenstein in den 2000ern, die viel zitierte Molekularküche von Ferran Adria. Der hat ja die Zutaten mehr oder weniger dekonstruiert und dann in neuen Aggregatzuständen serviert, als Gelee oder Schäumchen. Als Sie Ihre Ausbildung gemacht haben, was war denn da gerade die Mode?
Was war da Mode? Gerade viele dreieckige Teller, okay. Muss ich sagen, was ich furchtbar finde, oder Glasteller. Salatbouquets war, glaube ich, aus den 90ern einfach noch mitgenommen. Dass Kräuterzweige, die man so an sich nicht essen kann, dass die halt als Deko auf dem Teller sind, was ich ja unnötig finde. Ich finde, alles, was auf dem Teller ist, sollte man auch essen können.
Also an alles soll sich der Gast auch rantrauen können,
ja,
sozusagen.
Ohne dass am Schluss irgendwie verstickt.
Haben Sie sich in diesen Kochtechniken mal versucht, wie zum Beispiel diese Molekularküche, oder interessiert Sie das nicht?
Versucht auf jeden Fall. Also ich habe auch schon viel mit, gibt so Alginat und Calcium-Bad, wo man dann so Gelees, so Sphären machen kann und so weiter. Alles schon ausprobiert auch mal. Ist jetzt nicht so ganz meins, also Gelees und Schäume, das ist wieder was anderes. Das ist auch relativ einfach herzustellen. Sowas ist natürlich immer interessant, auch in jedem Gericht irgendwo was mit reinzubringen. Mhm. Aber jetzt so komplett auf molekular ist für mich jetzt kein Essen mehr.
In welcher Ära sind wir eigentlich jetzt? Die letzte große Bewegung, die ich wahrgenommen habe, war ja die nordische Küche. Der Koch, der das verkörpert, zumindest in der medialen Öffentlichkeit, das ist der Däne René Redzepi. Sein Noma in Kopenhagen, das wurde viele Jahre lang gefeiert. Der hat experimentiert mit allem, was in nächster Nähe wächst. Moos, Tannennadeln, Birkensaft und so weiter. Finden Sie sowas spannend?
Finde ich sehr spannend tatsächlich. Wird auch immer noch viel gemacht. Aber ich glaube, dass jetzt gerade die Zeit ist, wo alles, was die letzten 10, 20, 30 Jahre waren, das alles so ein bisschen vereint. Also finde ich auch sehr spannend, dass man halt genau diese Grundtechniken zusammen mit molekular und dann auch noch mit diesem naturbezogenen zusammen kocht, ist gerade viel in Deutschland unterwegs.
Sternekoch Erik Metzger von der Krone in Waldenbuch ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Herr Metzger, folgende Situation. Sie haben sich Menüs ersonnen, alle Gänge, alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt. Sie würden es gerne in genau der Vollendung servieren, die Sie vorgesehen haben. Dann sitzt da der Gast und sagt, ich hätte es gern vegan und außerdem glutenfrei. Was ist Ihr erster Gedanke?
Ist für uns meistens gar kein Problem, weil es wird ja immer mehr, dass vegan gefordert wird oder halt auch gern gegessen wird, oder gerade Gluten und Laktose haben echt viele Gäste, die darunter leiden. Und deswegen sind wir darauf schon eingestellt, dass wir dann immer auch eine Alternative parat haben.
Und wie sieht's aus bei den veganen Wünschen? Wird da die Bandbreite nicht sehr klein?
Wir haben ja außerhalb unseres Grand-Menüs und unserer à la carte Karte haben wir auch noch ein vegetarisches Menü auf der Karte, welches wir extra auch so schreiben, dass wir nur 2, 3 Sachen ändern müssen, um es dann auch den Veganen anbieten zu können.
Also es werden dann doch alle glücklich.
Wir schaffen es meistens, ja.
Gibt es aber auch Gäste, die einfach anstrengend sind mit dem, was sie fordern?
Selten. Also es gibt natürlich Leute, die dann gerne das und das bestellen würden, aber wenn ich es halt effektiv nicht da habe, kann ich halt schlecht kochen. Also wenn man das vorher ankündigt, wir würden gerne mit 10 Personen kommen und würden mal das essen, auch wenn es jetzt nicht bei uns auf der Speisekarte ist, da sage ich jetzt auch nicht nein, dann würde ich es natürlich bestellen und würde es dann dementsprechend kochen, aber von 0 auf 100 jetzt irgendwas herzaubern, ist halt schwierig.
Jetzt schauen wir mal andersrum. Was macht denn einen guten Gast aus? Worüber freuen Sie sich?
Einen guten Gast? Ich freue mich natürlich immer, wenn der Service dann reinkommt und sagt, großes Lob von Tisch 4 zum Beispiel. Sie kommen gerne wieder. Das ist natürlich immer schön, und treue Gäste ist natürlich auch immer toll.
Gibt es eigentlich irgendwas, was Sie selbst einfach nicht mögen, entweder geschmacklich oder von der Konsistenz her? Also bei mir wäre es zum Beispiel Okra. Das habe ich noch nie geschafft zu kochen und das ist mir auch nie so begegnet, dass ich wirklich dachte, mehr davon.
Ja, also Okra haben wir auch schon ausprobiert und muss ich auch sagen, das gehört jetzt auch nicht zu meinen Favorite-Gerichten oder Produkten. Aber ansonsten esse ich, ja, so ziemlich alles. Also es muss jetzt nicht unbedingt saure Niere sein, aber allgemein auch Innereien bin ich eigentlich offen, aber das wäre jetzt zum Beispiel was ich nicht so gerne esse.
Und was essen Sie am liebsten? Also es gibt ja dieses Klischee, dass auch Sterneköche eigentlich am liebsten Omas Hackbraten möchten. Wie ist es bei Ihnen?
Also wenn ich nach Hause komme zu meinem Vater und den mal besuche, dann gibt es eigentlich fast immer Schnitzel.
Aha. Was ist da das Geheimnis? Wann ist ein Schnitzel gut?
Ich weiß es nicht. Also es ist vielleicht auch die kindbezogene Zeit, dass man dann irgendwie in die Zeit zurückversetzt wird oder so. Oder auch Sauerbraten esse ich sehr gern bei meinem Vater und ja, so Gerichte. Aber es sind auch Sachen wie Trüffel oder so, die ich wahnsinnig gern esse.
Gibt es eigentlich Gerichte, die Sie von Ihrem Vater übernommen haben oder in irgendeiner Variante dann bei sich anbieten?
Also jetzt gerade bei der Abholkarte hatten wir jetzt gerade den Sauerbraten drauf, den ich von meinem Vater quasi so übernommen habe.
So ein Sauerbratensud, das ist ja auch wirklich eins der großen Geheimnisse. Ne? Verraten Sie uns, was gehört bei Ihnen rein?
Also erstmal wird natürlich das Fleisch in Rotwein und mit den Gewürzen und
welche?
Also Wacholder ist immer wichtig. Wacholder, Lorbeer, Nelken, Sternanis kann man gerne reinmachen, Pfefferkörner, Senfkörner. Ja, das und, im Groben und Ganzen.
Und ein guter Rotwein?
Ein guter Rotwein und dann am besten, also mindestens 24 Stunden dann in dem Rotwein ziehen lassen. Dann das Fleisch rausnehmen, einmal abtupfen, anbraten, wieder rausnehmen, Gemüse anbraten mit Tomatenmark. Dann das Fleisch wieder rein mit dem Sud, ablöschen, nochmal Salz dazu. Und dann kann man auch gerne noch Rosmarin, Thymian, Knoblauch und sowas mit reinmachen und dann langsam köcheln lassen oder in den Ofen über mehrere Stunden.
Ist Essig bei Ihnen auch drin?
Essig habe ich vergessen, genau.
Was für einen nehmen Sie da?
Ein Rotweinessig.
Haben Sie noch irgendwelche Hinweise für uns als Hobbyköche, Alltagsköche? Also gibt es irgendeinen Fehler, ein Versäumnis, das Sie oft beobachten, wo Sie denken, wenn man das jetzt lassen würde oder diese Kleinigkeit tun würde, dann wäre es ohne viel Aufwand kein Normalo-Essen, sondern sofort eine Wucht. Was für Tipps haben Sie da?
Ja, ist ein bisschen das feinere Abschmecken vielleicht. Viele trauen sich auch nicht dran, mehr Salz dran zu tun. Also mal ein bisschen Mut auch zu den eigenen Geschmacksnerven und so weiter, dass man da ein bisschen offener ist und anrichten.
Also ist oft Untersalz das Essen?
Oft, ja. Also von Privatpersonen ist mir schon oft aufgefallen, dass ich jetzt mehr Salz dran machen würde oder einfach mehr Gewürze dran machen würde. Und dann halt das Anrichten, also es sieht halt immer anders aus. Also wenn man was schön angerichtet hat, dann sieht es halt gleich appetitlicher aus. Und da spielt, glaube ich, auch einfach die Augen spielen ein ganz großes Ding dabei. Also man braucht es jetzt nicht übertreiben wie bei uns im Sternrestaurant, aber halt ist halt ein Unterschied, ob man die 3, 4 Komponenten, jetzt sei es Gemüse, Beilage und Fleisch und die Soße nebeneinander klatscht oder ob man es ein bisschen schön auftrapiert und so.
Genau. Noch eine Frage zum Salzen, weil Sie es gerade erwähnt haben. Gibt es eigentlich den falschen oder richtigen Zeitpunkt zum Salzen?
Gibt es eigentlich nicht. Also jetzt gerade bei Fleisch zum Beispiel, ich würze das Fleisch 3-mal. Also einmal beim Anbraten, dann tue ich es in den Ofen oder ich tue es halt im Wasserbad, dann würde ich es vorher nicht salzen. Dann würde ich es einmal salzen, dann nochmal salzen und dann beim dritten Mal würde ich beim Aufschneiden würde ich es dann nochmal salzen.
So machen Sie das in der Krone in Waldenbuch. Warum sind Sie eigentlich da auf dem Land in Ihrer Krone und nicht vielleicht als junger aufstrebender Koch in eine Metropole gegangen? Stuttgart, Paris, New York?
Also grundsätzlich, ich war ja beim Landhaus Feckel und habe dann auch in seinem Zweitbetrieb gearbeitet, im Golfclub, den es jetzt mittlerweile, glaube ich, jemand anders macht. Und da habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und sie hat in Reutlingen gearbeitet und dann habe ich gesagt, okay, ich werde wechseln, werde woanders hingehen und habe dann halt irgendwas so gesucht, dass wir beide etwa den gleichen Weg zur Arbeit haben.
Okay, ganz pragmatisch und dann so ein tolles Haus gefunden.
Ja. Also natürlich war auch wichtig, dass ich ein gutes Haus finde und nicht irgendwas, wo es gerade da passt. Aber das hat sich genau angeboten dann.
Wenn Sie jetzt mal ein Jahr Sabbatical hätten, eine Auszeit ohne Sorge um Ihr Restaurant, welche Weltregion würden Sie denn gern bereisen, um die dortige Küche kochend kennenzulernen?
Also asiatisch finde ich immer sehr spannend.
Japan oder Korea? Oder?
Eher Japan, glaube ich, die Richtung.
Was fasziniert Sie da?
Die vielen Produkte, die Sie halt da auch noch verwenden, die man hierzulande gar nicht bekommt. Also Seegurke oder Seeigel. Also Seeigel würde man jetzt hier auch bekommen, habe ich jetzt aber noch nicht bestellt.
Jetzt bleiben wir aber erstmal in Waldenbuch. Wie geht's für Sie ganz konkret weiter? Was sind Ihre Ziele für dieses Jahr?
Hoffentlich so schnell wie möglich, dass wir da aufmachen können. Weil das fehlt mir extrem der normale Alltag. Und ich denke, das ist genauso wie nach dem letzten Lockdown wird, dass die Leute erstmal wieder viel in die Restaurants kommen. Da werden wir auch sehr gefordert sein, dann denke ich. Ja, und viel weiter kann man jetzt noch gar nicht schauen. Wer weiß, was dieses Jahr noch bringt, ob wir nochmal am Ende des Jahres in Lockdown gehen, was ich nicht hoffe. Und ja, dass auch so viele Feste, die uns auch sehr viel finanzielles Polster schaffen, also Hochzeiten und so weiter, dass die auch so schnell wie möglich wieder stattfinden können.
Also Sie fordern die Menschen auf, feiert, sobald es geht, feiert bitte wieder.
Wenn es die Corona-Lage zulässt, auf jeden Fall, ja.
Wenn Sie wieder aufmachen dürfen, haben Sie schon im Kopf das Menü, das Sie dann gerne anbieten möchten?
Jein. Also ich habe schon ein Menü geschrieben, was natürlich extrem fällt, wann wir wieder aufmachen können. Also ich kann jetzt halt noch keinen Spargel ins Menü schreiben, wenn wir am Schluss früher aufmachen dürfen und noch keine Spargelsaison ist. Also ich habe es jetzt mal beispielsweise mit Spargel geschrieben, weil ich nicht glaube, dass wir vor März wieder aufmachen dürfen. Und Ende März wird dann auch schon der Spargel in guter Qualität verfügbar sein.
Was gibt's dann da alles?
Was auf jeden Fall geben würde, ist ein Rinderfilet oder Kalbsfilet mit einer Kalbsbacke. Dann gibt's dazu Spargel, ein Perlkraubenrisotto mit Kalbszunge. Also ich finde auch immer ganz schön, wenn man das Produkt, also das Tier, in verschiedenen oder verschiedene Teile davon benutzt, also wie jetzt beim Kalbsfilet, Backe und eben die Zunge. Das wird auf jeden Fall im Hauptgang stehen und wird auf jeden Fall auch ein Fisch mit Spargel auf der Karte zu finden sein. Und ja, Erdbeeren wahrscheinlich, wenn sie denn schon schön sind, auch im Dessert. Ne?
Ich wünsche uns allen einfach, dass das bald möglich sein wird, zum richtigen Zeitpunkt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben
Sehr
und
gerne.
Zu uns gekommen sind. Das war SWR 2 Tandem mit dem Sternekoch Erik Metzger, Redaktion Fabian Elsässer, Musik Tristan Reiling, Technik Doro Vossen. Ich bin Martina Kögel, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.